Und sie haben doch nur Leute, die wirklich mal so Spaß hatten am Terror. Die haben sie dafür benutzt. Keinen anderen. Keinen weichen Mann. Das waren doch nur Schlägertrupps. Diese Schlägertrupps, die wurden eingesetzt, wo was los war. Die standen wie ein Mann. Und wehe, wer diesen in die Hände fiel. Unterwegs, der wurde fertig gemacht.
49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast.
Moin moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit. Wir sind bei Folge 65, der vierten ausführlichen Folge zu Ilse Grünewald. Moin Corinna.
Moin Carsten und moin liebe Hörerinnen und Hörer.
Corinna, warum machen wir noch eine Folge?
Weil wir die Zeitzeugenberichte haben. Es geht also heute um das Zeitzeugenprojekt der VHS Seelze. Das haben wir ja bereits angekündigt.
Das Transkript hast du vom Stadtarchiv bekommen. Die VHS hat genehmigt, dass wir die Zeitzeugenberichte verwenden bzw. auch veröffentlichen dürfen. Vielen Dank dafür schon mal.
Ja, von mir auch. Norbert Saul, der ehemalige Stadtarchivar, hatte vor Jahren schon an diesem Transkript kleine Erklärungen und Ergänzungen dazu geschrieben. Ja, weil man nicht alles immer so oder weil nicht alles so verständlich ist. Weil das ist ja gesprochene Sprache, wenn man das so durchliest. Deswegen, ja, die sind auch eingearbeitet.
Und jetzt hast du für unseren Podcast die wichtigsten Stellen ausgewählt. Worauf hast du dabei genau geachtet?
Ich habe vor allem Unverständliches rausgenommen, teilweise auch gekürzt, weil da sind also Wiederholungen drin. Also ich habe aber auch immer darauf geachtet, dass die Aussage unverfälscht bleibt.
Und du hast wieder NDR-Kollegen gebeten, die Textpassagen zu sprechen.
Ja, und das Tolle ist, immer alle sind sofort zur Stelle. Das freut mich richtig.
Aber dieses Mal hast du auch den Schauspieler Florian Lukas für Ein Stück Deutschland gewinnen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt ihn vielleicht aus Rosenthal, einem ZDF-Film über den jüdischen Entertainer Hans Rosenthal, ist 2025 gelaufen.
Sehr sehenswert.
Oder auch aus der Serie Weißensee oder aus Goodbye Lenin. Da sind einige gute Filme dabei.
Ja, ja, wirklich. Ja, oder den absoluten Kultfilm Absolute Giganten. Ich sage absoluten Kultfilm, passt zum Titel. Kann ich auch total empfehlen. Ganz schöner Film von 1999. Da ist er super jung und sehr lustig.
Er arbeitet ja aber nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Sprecher. Und jetzt ist er also auch Gast bei Ein Stück Deutschland. Erzähl mal, wie kam es?
Ja, also ich bin ihm verrückterweise dieses Jahr schon dreimal begegnet, totaler Zufall. Und beim Dreh für den NDR, jetzt gerade erst vor kurzem, da habe ich mich dann einfach getraut, ihn zu fragen.
Und, hat er gezögert?
Nachdem ich ihm erklärt habe, worum es in unserem Projekt geht, war auch er sofort dabei.
Grundsätzlich interessiere ich mich für Geschichten, die schwer zu erschließen sind. So, und das Digitale macht es halt eben möglich, doch relativ leichter als früher eben Erinnerungen, Dokumente, Erzählungen zugänglich zu machen. Und das sind ja aber eben oft Projekte, wo ehrenamtliche Leute sich wirklich engagieren müssen. Ohne die läuft das nicht. Ich kann das nicht, ich habe nicht die Energie dafür und auch nicht die Zeit. Und deshalb bin ich total dankbar, wenn mich mal jemand anspricht und fragt, ob ich mich irgendwie in meinem kleinen Metier also daran beteiligen möchte. Und deshalb war ich hier auch gerne dabei.
Ja, coole Einstellung und total sympathisch.
Ja, ich war auch sehr, sehr froh und das war lustig, weil wir die Aufnahme dann letzten Sonntag gemacht haben. Also ich sag mal, wir sind jetzt hier, was haben wir heute für einen Tag?
Den 14. Mai.
14. Mai, genau. Und zwar bei Berit Berit ist ja die Kamerafrau des Films, Ein Stück Deutschland bei ihr im Wohnmobil, weil überall war es so laut und da mussten wir irgendwie einen ruhigen Ort finden. Deswegen, haben wir das bei ihr im Wohnmobil gemacht, das Interview oder wie auch immer. Ich habe ihm ein Mikro unter die Nase gehalten, da hat er dann eingesprochen. Das war wirklich klasse. Dankbar bin ich auch dafür, dass all die Kollegen wieder am Start sind. Die Original-Tonbänder von den Zeitzeugenberichten existieren ja eben leider nicht mehr.
Lass uns starten. Unsere Protagonistin Ilse Grünewald, damals noch Wilner, war ja bereits vor der Machtübernahme von Seelze nach Hannover gezogen.
Und wer jetzt denkt, wer ist Ilse? Dann solltet ihr die letzten Folgen, also die Folgen 61 bis 64 einfach nochmal hören.
In Seelze bleiben Ilses Vater Emil mit seiner zweiten Frau, deren Tochter und Ilses Brüder Erwin und Berthold zurück. Hören wir an dieser Stelle nochmal Ilse, was sie dir im Interview von 2004 zu dieser Zeit erzählt hat.
Der Antisemitismus war groß. Hitler und Goebbels haben das so geschickt aufgezogen. Vorher waren wir anständige Mitbürger, jetzt waren wir Schweine. Die haben uns nichts gelassen.
Wir wollen heute auf die Dorfstrukturen gucken, auf die ganz einfachen Leute, denn wir alle wissen, es waren nicht nur Goebbels und Hitler. Der Antisemitismus war in der Mehrheitsgesellschaft schon vor 1933 tief verankert.
Und wichtig an dieser Stelle zu betonen ist das Engagement für diese frühe Aufarbeitung, also für dieses Zeitzeugenprojekt. Das ging von SPD-Genossen aus und es folgten dem Aufruf, sich zu beteiligen, auch nur SPD-Genossen. Ehemalige Nazis haben sich nicht mit beteiligt.
Ja, überraschend.
Ja, oder weniger.
Sehr naheliegend und eben auch nicht verwunderlich, ne?
Und eins muss uns klar sein, die Nazis, ich setze das mal in Anführungsstriche, das ist keine anonyme Gruppe, kein entfernter irgendwer. Die Nazis, das sind auch schon Anfang der 1930er Jahre sehr viele gewesen. Brüder, Schwestern, irgendwelche anderen Verwandten, Schulfreunde, Nachbarinnen und Nachbarn.
Zur Erinnerung, bei den Wahlen im Herbst 1932 hat etwa ein Drittel der Wählerinnen und Wähler die NSDAP unterstützt. Bei den Reichstagswahlen 1933 waren es dann schon über 40% der Stimmen. Die NS-Diktatur war also, und das darf man nie vergessen, eine sogenannte Diktatur der Zustimmung.
Ja, und kleine, aber sehr wichtiger Einschub. Seit kurzem ist es ja möglich, habt ihr vielleicht auch alle schon irgendwie mitbekommen, die eigenen Vorfahren in der NSDAP-Datenbank zu suchen, also in den Karteien der Partei. Die Dokumente liegen im National Archive in New York und sind digital zugänglich. Die Wochenzeitung Die Zeit hat ein Tool gebaut, durch das die Suche super easy geht. Man braucht braucht leider nur ein Abo. Über den Spiegel geht das jetzt auch. Und man braucht natürlich Name, Geburtsdatum und Geburtsort der Person, von der man wissen möchte. Ja, Carsten, weißt du, wie deine Vorfahren zur NSDAP gestanden haben? Waren die Mitglieder?
Also ich habe tatsächlich natürlich auch immer mal wieder zu Hause gefragt in meiner Familie. Meine Mutter hat immer gesagt, es gab da keine Verbindung und ich habe die Datenbank jetzt auch auf die Verwandten durchsucht, die ich kenne, deren Namen ich kenne und habe tatsächlich keine Mitgliedschaft in meiner direkten Familie gefunden, also Oma, Opa und so weiter, da war nichts. Ich sag mal, im erweiterten Umfeld habe ich dann schon wen gefunden, aber so im direkten Familienumfeld war da nichts. Was hast du rausgefunden?
Für mich hat sich bestätigt, was wir in meiner Familie vermutet haben. Opa und Vater meiner Mutter sind keine Mitglieder gewesen, zumindest habe ich nichts gefunden. Der andere Opa, der war schon tot, der Vater meines Vaters, Jahrgang 1900, der war allerdings dabei. Ich habe die Mitgliedskartei gefunden und auch ein Foto dazu.
Und?
Ja, er war bereits 1932 in die Partei eingetreten und zwar im März. Und das ist ja tatsächlich auch ein Statement.
Genau, denn Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, wer bereits vor 1933 eintrat, war überzeugter Nationalsozialist.
Sehr logisch auch, ne?
Ja.
Auch meine Oma väterlicherseits war überzeugt vom System, das wissen wir auch. Mein Opa ist gestorben, als mein Vater 9 Jahre alt war. Mein Vater hatte ihn also nicht befragen können. Seit Jahren versucht er mehr über ihn herauszubekommen. Er war im Zweiten Weltkrieg nicht an der Front, das wissen wir auch. Er war im sogenannten Reichsnährstand tätig.
Das war das zentrale Instrument, also dieser Reichsnährstand zur Kontrolle der gesamten deutschen Agrarwirtschaft inklusive ideologischem Unterbau und Führerkult.
Ja, aber was er da genau gemacht hat, konnte mein Vater bislang leider nicht rausfinden. Sicher ist, ja, so muss man das sagen, in irgendeiner Form war er ein Rat im faschistischen Getriebe, wie die meisten anderen auch, jeder und jede auf sein und ihre Weise.
Karl Stoiker, Roma, Auschwitz-Überlebender und Künstler, hat mal gesagt, nicht Hitler. Göring, Goebbels, Himmler und wie sie alle heißen, haben mich verschleppt und geschlagen. Nein, es war der Schuster, der Nachbar, der Milchmann. Sie haben eine Uniform bekommen, eine Binde und eine Haube und dann waren sie die Herrenrasse.
Und dieser Schuster, dieser Nachbar, dieser Milchmann, also diese Normalos, will ich sie mal nennen, die gucken wir uns heute genauer an, mit Hilfe von den Erinnerungen der SPD-Genossen aus Seelze.
Bevor wir loslegen mit dem, was die Seelzer Zeitzeugen erzählt haben, lass uns kurz an die Anfänge der NSDAP zurückgehen, nur zur Auffrischung. Die Partei wurde bereits 1920 gegründet und wenn wir uns den 25-Punkte-Plan der Partei anschauen, wird klar, die Partei ist von Anfang an radikal, nationalistisch, rassistisch, antisemitisch und auch gewaltbereit.
Und die Adjektive nationalistisch, rassistisch, antisemitisch und gewaltbereit beschreiben auch heute den Kern der rechtsextremistischen Ideologie in Deutschland, aber natürlich auch in ganz Europa und im Rest der Welt. Laut aktuellen Berichten ist die Bewegung eine erhebliche Bedrohung für die Demokratie und die innere Sicherheit.
Und natürlich ist es schwer, jetzt da allumfassend was zu heute zu sagen. Es gibt da unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Bewegungen. Aber prinzipiell schafft es die Rechte heute in unterschiedlichen Ländern weniger radikal nach außen dazustehen, aber im Inneren natürlich genauso zu sein. Manche Parteien sind weniger gut in der Lage, die Radikalität zu verbergen. Also tatsächlich ist die AfD auch in Europa eine Art Ausnahmeerscheinung, so deutlich und so klar wie hier in Deutschland mit dieser Partei werden diese radikalen, nationalistischen, rassistischen, antisemitischen und auch ja in Teilen gewaltbereiten Narrative erzählt. Ja,
also dass es eigentlich ein Verbotsverfahren geben müsste. Ne?
Ja, eigentlich. Also klar, ist auf jeden Fall immer eine Alternative, das einmal zu prüfen. Und ich bin auch kein Freund davon zu sagen, und dann am Ende verlieren wir und dann wird die noch stärker. Also die stehen bundesweit bei 27% gerade oder 26 vor der CDU im Herbst in Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Da ist es rein rechnerisch sogar möglich, dass eine Alleinregierung zustande kommt,
ja,
der AfD.
Wahnsinn.
Und das darf man eben nicht vergessen. Das hätte konkrete Folgen für die Demokratie und auch für viele Leute, die hier leben.
Absolut. Gehen wir zurück in die Zeit Anfang der 30er Jahre oder beziehungsweise Anfang der 20er Jahre. Im 25-Punkte-Plan der NSDAP wird angekündigt, dass die Partei einmal an der Macht alle Jüdinnen und Juden die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen werde, denn sie propagiert die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung.
Es heißt, Juden, Jüdinnen und Marxistinnen und Marxisten seien schuld an der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Hitler sagt damals schon, Zitat, kein Jude kann daher Volksgenosse sein.
Hitler fällt durch sein Redetalent auf, wird Vorsitzender der Partei.
Das Besondere ist, dass er es versteht, ein Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln, das aber vor allem darauf beruht, alle Andersdenkenden auszuschließen, alle Oppositionellen, Sozialdemokraten, Kommunistinnen und Kommunisten und eben auch alle Jüdinnen und Juden und Sinti und Roma.
Das neue Wir-Gefühl beruht auf einer Abwertung der anderen. Darüber haben wir an anderer Stelle ja auch schon gesprochen. Das hat damals verfangen, aber wir sehen das auch heute wieder. Die rechtsradikale Ideologie verfängt bei vielen Menschen. Wer sich klein fühlt, braucht Feindbilder. Der oder die sucht Schuld bei den politischen Gegnerinnen und Gegnern und den Minderheiten, statt konstruktive Lösungen für Probleme vorzuschlagen.
In Zeiten der Weltwirtschaftskrise und der grassierenden Arbeitslosigkeit Ende der 1920er Jahre haben sich sehr viele Menschen eben sehr klein gefühlt. Der Mittelstand fühlte sich bedroht, mit der Folge, dass immer mehr Menschen der NSDAP beigetreten sind, natürlich auch in einem Ort wie Seelze.
Und an dieser Stelle möchte ich euch eine Folge Konkurrenz empfehlen, Hotel Matze. Und zwar die Folge, in der der Schamforscher Dr. Stefan Marx über Scham spricht. Ja, danke an meine Freundin Tanja hier für diesen Hörtipp. So mega interessant und einfach nur wichtig. Und dann passt das Thema auch einfach noch sehr gut zu unserem Thema heute hier. Denn die Menschen haben sich damals klein gefühlt, ja. Aber präzise ausgedrückt muss man eigentlich sagen, dass sie beschämt waren. Darüber zu reden ist eher tabu, also über Schamgefühle. Sie waren beschämt und Hitler hat ihnen das Gegenprogramm geboten sozusagen. Ja, ich sehe dich und du darfst dich wieder groß fühlen und andere beschämen und entwürdigen. Dr. Stefan Marx bezeichnet Scham als das Gefühl unserer Zeit, also auch unserer heutigen Zeit, unbedingt anhören. Also es ist auch bezogen auf das, was wir heute eben erleben, wirklich, wirklich erhellend.
Ist auf jeden Fall spannend. Ich habe es auch gehört. Matze schafft es wieder mit speziellen Fragen auf jeden Fall seinen Gesprächspartner sehr wichtige Sachen herauszukitzeln. Deshalb prinzipiell eine sehr interessante Folge. Link packen wir euch in die Shownotes.
Gehen wir jetzt ins Jahr 1930, 14. September 1930, einen Tag nach der Reichstagswahl. Da schreibt Harry Graf Kessler, ein in Frankreich und England aufgewachsener deutscher Kunstsammler, Mäzen, Schriftsteller, Publizist, Pazifist und Diplomat, in sein Tagebuch. Carsten, magst du das vorlesen?
Klar, er schreibt, Zitat, der Nationalsozialismus ist eine Fiebererscheinung des sterbenden deutschen kleinen Mittelstandes. Dieser Giftstoff seiner Krankheit kann aber Deutschland und Europa auf Jahrzehnte hin verelenden.
Wir sehen also, die, die es sehen wollten, haben den Abgrund gesehen.
Lass uns an dieser Stelle mal hören, was die Seelzer Zeitzeugen dazu sagen. Den ersten Bericht spricht Philipp Eggers. Seine Stimme leitet dem SPD-Genossen Steuernagel.
Was ich in Seelze hier sagen kann, wir haben uns so ziemlich alle neutral gehalten, weil wir sahen, was können wir gegen diese Brüder machen? Die gingen ja gleich mit Waffen und alles um. Und wir wollten ja Ruhe und Frieden haben. Wir hatten ja lange genug Krieg gehabt und dafür war es uns die Sache nicht wert, dass wir noch weiterkämpfen wollten. Ich weiß nicht, ob es Einzelne noch wissen, dass wir selbst in Gesangsstunden belagert worden sind vor 1933 und die Leute sich nicht nach Hause trauten, mit Bewachung nach Hause gehen mussten. Die hatten ja nur noch Knüppel und Gummiknüppel und sonst wie. Und die hatten ja auch schon tödliche Waffen bei sich.
Die NSDAP setzt von Anfang an auf Terror und Gewalt. Auch das haben wir bereits in früheren Podcast-Folgen besprochen. Das Krasse ist, und ich finde, das kann man sich heute leider auch wieder vorstellen oder sogar sehen, in den USA sehen wir das ja jetzt schon, die Anhängerinnen und Anhänger der NSDAP stört es überhaupt nicht, dass mit Gewalt gegen Menschen vorgegangen wird. Gewalt wird damals normal und akzeptiert. Gewalt durch die ICE in den USA wird auch heute von vielen toleriert oder sogar gut geheißen.
Zeitzeuge Steuernagel erzählt weiter und kurz zur Erklärung, er spricht von Kampfgruppen, Schwarz-Rot-Gold und Reichsbanner. Das war in der Zeit der Weimarer Republik ein politischer Wehrverband und zwar zum Schutz der Demokratischen Republik.
Wir hatten da auch unsere Kampfgruppe, die Schwarz-Rot-Gold, die Reichsbanner, die sich auch eingesetzt haben. Aber dagegen an waren wir machtlos. Und da habe ich das schwerste Schicksal erlebt am Lister Turm 1933 vor der Machtübernahme noch bei einer Versammlung, die ich besucht habe, wo mein Schwager damals erschossen wurde. Da sind zwei erschossen worden in der Eilenriede. Das habe ich noch in sehr guter Erinnerung. Und das kann ich nicht mehr aus meinen Gedanken herausbringen. Das war das Schwerste, was ich eigentlich persönlich gelitten habe.
Da habe ich übrigens in der Nähe gewohnt.
Ernst?
Ja, an der Eilenriede in der List sozusagen. Das war meine erste gemeinsame Wohnung mit meiner Frau. Ja.
Und ja. Das gibt's ja nicht.
Ja.
Okay, dann ja. Ist das ja für dich ein interessanter.
Ja, wird auf jeden Fall nicht groß rumerzählt in Hannover. Ja. Aber mach weiter.
Ja, ich finde interessant, dass die Gewalt, also dieser Straßenterror, seit dem 14. Juni 32 wieder legal war. Also SA, SS waren verboten. Die gerade erst neu ernannte Reichsregierung unter Franz von Papen hebt das Verbot der SA und SS wieder auf.
Ja, also gerade gesagt, SA und SS waren erst 3 Monate zuvor von der Vorgängerregierung verboten worden.
Ganz genau. Und so konnten die rund 500.000 Anhänger der NS-Parteiarmee wieder ungestraft Terror im Land verbreiten. Ja, warum macht die Regierung das? Das kann man nicht begreifen, ne? Sie will sich mit der NSDAP und Hitler offensichtlich gutstellen und die Zerstörung der Republik nimmt seinen Lauf.
Kommen wir zum nächsten Zeitzeugen, August Rennemann. Ihm leiht Tim Kruse seine Stimme. Rennemann erzählt 1980, die Nazis hätten einen ganz besonderen Trick angewendet.
Die Leute aus Seelze, die als Nazi damals schon bekannt waren, die wurden gar nicht eingesetzt. Hier kamen immer Fremde her, fremde SA-Leute, Freche, die kamen hierher. Und die haben hier dann den Terror aufgezogen. Wenn wir des Morgens, wenn wir des Abends so von der Schicht kamen, dann kamen die her und dann wurden wir unterwegs kontrolliert. Zufällig bin ich auch mal kontrolliert worden. Von so einem Trupp. Der Trupp, der bestand immer so aus 10, 15, aber waschechten Nazis. Und diese, die kontrollierten jetzt die Leute. Wenn da nur ein Bekannter darunter gewesen wäre, der mit mir zur Schule gegangen ist, dann wäre ich damals glatt über die Bühne gesprungen. Ich wäre beim Strich gesprungen, so oder so. Kein SA-Mann von Seelze war dabei. Alles fremde Leute. Und die haben doch nur Leute, die wirklich mal so Spaß hatten am Terror. Die haben sie dafür benutzt. Keinen anderen. Keinen weichen Mann. Das waren doch nur Schlägertrupps. Diese Schlägertrupps, die wurden eingesetzt, wo was los war. Die standen wie ein Mann. Und wehe, wer diesen in die Hände fiel. Unterwegs, der wurde fertig gemacht. Ich habe das mal erlebt. Schröders Haus, wo jetzt der Schuhladen ist, kommt der Marsch da durch. Und die Fahne oben, ich drehe mich um. Warum haben sie nicht gegrüßt? Ich hatte mich noch nicht ganz umgedreht, da lag ich schon am Boden. Das ging einfach. Die waren so frech. Was kein Mensch riskiert aus lauter Moral, das haben die riskiert. Und dieser Terror und diese Angst, die hat nachher alles bewerkstelligt. Leute, die uns heute noch bekannt sind. Mit der Angst haben die so spekuliert, dass überhaupt keiner mehr gewagt hat, irgendwie etwas zu sagen und zu tun. Später war es natürlich unmöglich, nach 33. Da sagte meine Frau zu mir, Menschenskinder, halt doch mal bitte deinen Mund. Du bist immer noch arbeitslos.
Hören wir jetzt Fritz Marsberg. Gesprochen wird er von Florian Lukas. Fritz Marsberg war in der NS-Zeit zeitweilig inhaftiert und ist dann nach dem Krieg erst erster Bürgermeister und dann erster Gemeindedirektor von Seelze geworden.
Wenn ich daran denke, wie hier noch vor dem 30. Januar irgendwo eine Versammlung stattfand, die wurden von den Nationalsozialisten einberufen. Da kamen 15 oder 20 in Uniform als Saalschutz, bewaffnet, setzten sich dahin. Und wehe, wenn einer irgendwas gegen den nationalsozialistischen Redner sagte, dann verhauten sie den. Da war der Fall damit erledigt. Da gab es ja kein Recht und keine Ordnung in dem Sinne.
Das mit der Regellosigkeit bestätigt auch Konrad Heidmüller, gesprochen von Helga Albrecht.
Vor 33 war ich hier Wahlvorsteher. Und da haben wir festgestellt, dass die Leute, die nun schon eingeschriebenes Mitglied der NSDAP waren, die gingen nicht in die Kabinen, sondern die sind einfach beigegangen, obwohl wir immer darauf hingewiesen haben und haben sie gebeten, sie möchten da rein. Die haben einfach vor unserem Tisch, haben die das angekreuzt. Und dann nach 33, nach der Machtübernahme, da haben sie erstmal die Kommunisten hier gejagt. Und dann wurde der Gemeindeangestellte entlassen und der Gemeindevorsteher wurde abgelöst.
Das war dann nach der Machtübergabe, nach dem 30. Januar 1933. Immer mehr Menschen unterstützten die sogenannte Bewegung, waren berauscht von dem neuen Überlegenheitsgefühl. Das zeigt sich dann bei der Reichstagswahl 1933 auch deutlich. Da bekommt die NSDAP knapp 44% aller Stimmen.
Wir sehen ja an dem, was die Zeitzeugen uns erzählen, die, die nicht zustimmen, werden eingeschüchtert und aus dem Weg geräumt mit Brutalität und einer unglaublichen Dreistigkeit.
Auch Fritz Marsberg erinnert sich an die Reichstagswahl 1933.
Man wundert sich, wie das Wahlergebnis 1933 zustande gekommen ist. Das war ganz einfach. Ich kann das noch aus eigener Erfahrung sagen. Da waren die Leute, die in dem Wahlvorstand waren, die waren ausgesucht. Die saßen in Uniform, in braunen Uniform am Wahltisch. Als ich reinkam, da hat mich gleich jemand empfangen. Wer ein reines Gewissen hat, der kann hier am Tisch gleich sein Kreuz machen. Und jeder, der da kam, der wurde registriert, dass er da gewesen ist. Und wer nicht zur Wahl gegangen war, den merkten sie sich, der hatte schon einen schwarzen Strich. Der war schon aufgefallen als unzuverlässig, denn wer zuverlässig war, der konnte ja zur Wahl gehen. Das Wahlergebnis, das lief dann ungefähr so aus, dass ungefähr 98% für die NSDAP gewesen sind. Ich bin in die Wahlzelle gegangen, habe meinen Zettel da angekreuzt und bin ich rausgekommen und habe den abgegeben. Da hat der Wahlvorsteher den in der Hand behalten, da bin ich stehen geblieben. Sagt der, ja, haben Sie noch was? Ja, sag ich, lassen Sie mal den Zettel fallen, ich will mal sehen, wie der in die Urne kommt. Ja, sonst wäre der nämlich beigegangen und hätte einen Knick reingemacht und hätte nachgeguckt. Also mit solchen Methoden haben die Leute gearbeitet. Und ich kenne auch ein Erlebnis, das zeigen kann, wie unsicher man inzwischen geworden war. Ich hatte einen Bekannten, der ziemlich lange Jahre im Gesangverein war, im Arbeitergesangverein, wo ich mit dem zusammengesessen habe. Ich kannte ihn also persönlich recht gut. Ich war der Meinung, mit dem konnte man so reden. Und eines Sonntagmorgens, da kommt er zum Sammeln mit einer Liste für Mutter und Kind. Und da war gerade im Radio die Nachricht gekommen, dass der Hitler dem alten Mackensen, der alte Generalfeldmarschall, der 95 Jahre alt geworden war, ein Rittergut in Ostpreußen geschenkt hat. Habe ich mich natürlich drüber aufgeregt. Da kommt er mit einer Sammelliste, habe ich gesagt, oh, du kriegst deine 20 Pfennig, aber ich könnte mir vorstellen, dass es im Interesse des Volkes gewesen wäre, wenn man dieses Gut, statt das dem alten Mackensen zu schenken, da warten ja nur die Erben drauf, der hat ja nichts mehr davon, das hätte man einrichten können als Erholungsheim für Mutter und Kind. Das wäre eine vernünftige Lösung gewesen, das wäre doch besser gewesen. Ja, ja, sagt er, hast du recht. Nach 14 Tagen kriege ich eine Vorladung vom Kreisleiter von der NSDAP. Da habe ich gedacht, da ist irgendwas schiefgegangen. Da hat doch dieser Sander, ja, kann ich ruhig sagen, da ist er doch beigegangen, weil ich gesagt habe, das hätte man lieber der Organisation zur Verfügung stellen können. Da hat er mich beim Ortsgruppenleiter schwarz gemacht. Die hat es beim Kreisleiter dann weitergegeben. Da musste ich kommen. Ich habe ziemlich Glück gehabt. Und zwar der Kreisleiter, das war so ein verwegener Bursche, der war nicht da. Da war sein Vertreter da. Und der hat mir dann zum Schluss das erzählt. Und ich sagte, ich bin der Auffassung, das wäre richtig gewesen. Ist mir ganz egal. Naja, sagt er, dann mögen Sie ja wohl recht haben, aber merken Sie sich ein für alle Mal, was der Führer macht, ist richtig. Und da hat keiner gegen zu reden. Und gehen Sie wieder nach Hause und halten Sie sich danach. Seien Sie froh, dass ich hier sitze. Mit Kopatsch, da säßen Sie 6 Monate im Gefängnis. Also so war die Situation. Es war solche Unsicherheit unter den Menschen, dass man überlegte, mit wem warst du vor einem halben Jahr noch gut befreundet? Aber ob du heute noch mit ihm reden kannst, das wusste man natürlich nicht.
Absoluter Albtraum.
Ja, es ist so schrecklich, diese Vorstellung, in so einer Gesellschaft zu leben. Aber das ist Diktatur, ne? Also wenn alle unsicher sind, keiner weiß, wie man trauen kann. Wirklich Albtraum, ja.
Lorenz Lorenzen spricht im Folgenden die Stimmen von einem Herrn Wiedemann, der erzählt, wie es nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten weiterging.
Und dann, 1933, wurde gleichgeschaltet. Die wurden alle rausgesetzt. Dann wurde der Ort Schulze oder, wie er sich dann nannte, naja, der hat verschiedene Namen gehabt, Gemeindevorsteher und Ortsschulze und Dorfschulze und Bürgermeister, also jedenfalls gab es dann keine gewählten Mitglieder mehr. Wahlen wurden nicht mehr durchgeführt. Der Gemeindeschulze bzw. der Gemeindevorsteher, der suchte sich die Leute aus. Ungefähr 6 aus der NSDAP. Die waren seine Beiräte. Ich muss allerdings sagen, dass verhältnismäßig wenig in den Protokollbüchern enthalten ist. Man hat damals wohl sehr wenig aufgeführt. Die haben mehr so aus dem Handgelenk die Dinge gemacht. So nach Gutdünken, nach Rücksprache mit dem Ortsgruppenleiter. Die Mitglieder oder die Angestellten der Verwaltung, das waren die Angehörigen in der NSDAP. Mussten sie ja sein. Die anderen waren ja alle draußen.
Ob das wieder so kommen könnte?
Also erstmal muss man ja mal festhalten, es wird immer so darüber diskutiert, was macht eigentlich so ein Faschismus oder so eine Diktatur mit so einer Gesellschaft. Es ist ja einfach super spannend, wie Demokratie da ausgehöhlt wird, ne? Also wie sozusagen so durch die Hintertür so demokratische Prozesse im Kleinen, es geht nicht nur um das Große, sondern demokratische Prozesse im Kleinen gefressen werden und das normale demokratische Miteinander da nicht mehr möglich ist. Also man hört, wenn man vielleicht auch mit den großen politischen Linien nicht mehr einverstanden ist, okay, finde ich auch immer in Ordnung, dass man mit der Politik nicht einverstanden ist, aber was das vor Ort macht.
Genau.
Das vergisst man immer, dass die Demokratie von hinten her ausgehöhlt wird, so ein bisschen.
Die Gewalt und die Einschüchterung, die bewerkstelligt einiges im Vorfeld, ne?
Genau. Ja, gut, ja. Und dann tun sich so Leute zusammen und umgehen alle demokratischen Prozesse und am Ende tut niemand mehr was dagegen.
Ja. Kommen wir aber wieder zur Familie Willner. Unbescholten bis 1933, gesellschaftlich integriert und anerkannt, zumindest vordergründig, wie sich dann herausstellt.
Wir wissen von Ilse, wie nach 1933 die Stimmung ins Extreme kippt. Jetzt gibt es keine Schranken mehr. Hören wir sie dazu nochmal.
Das ist ein Ort, wo wir die einzigen Juden waren. Waren weiter keine. Sehen Sie mal, ich bin dort geboren. Mein Bruder ist dort geboren. Und auf einmal war alles aus. Die Leute haben Angst gehabt, mit uns zu sprechen. Hitler und Goebbels haben das so geschickt aufgezogen. Ja. Früher waren wir anständige Mitbürger, jetzt waren wir Schweine.
Ihr kennt den Ton schon, aber es war uns wichtig, den hier nochmal zu spielen.
Norbert Saul hat mir Folgendes zu Vilnas in Seelze geschrieben. Zitat: Erinnerungen gab es auch an heimliche Einkäufe in den 1930er Jahren. Bei Dunkelheit über den Hof durch die rückwärtige Wohnung der Vilnas. Vilnas Geschäft sei in diesen Jahren immer mehr zurückgegangen, sodass die Familie sich schließlich gezwungen sah, mit ihren Waren über die Dörfer zu ziehen. Vage Erinnerungen wurden berichtet, dass im November 1938 junge Bengels die Scheiben von Vilnas Geschäft haben einwerfen wollen, worauf sie von Max Meyer von gegenüber belehrt worden seien, dass sie damit nur den Hauseigentümer Albert Rindfleisch schädigen würden. Schmale Oberlichtscheiben mit Vilnas Schriftzug seien dann aber doch zertrümmert worden. Einiges spricht dafür, dass das Geschäft zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen war. Eine definitive Klärung dieser Frage erscheint aber bislang nicht möglich. Vage Erinnerungen gab es auch daran, dass Emil und Gertrud Vilner von zwei SA-Männern in einem PKW abgeholt worden seien. Sohn Berthold sei gerade nicht zu Hause gewesen.
SPD-Genosse August Rennemann, einer der Zeitzeugen, erinnert sich an Emil Vilner.
34, 35 so. Da war er sogar noch hier. Man hat ihn in Ruhe gelassen.
Er erinnert sich, dass Emil Vilner in seinem Laden ein Anschreibebuch hatte. Da habe er die Namen und die Summe notiert, wenn seine Kundinnen und Kunden gerade nicht genug Geld hatten. Das nur zum Hintergrund für den nächsten Ton.
Er springt jetzt in seiner Erinnerung ins Jahr 1938 und erinnert sich an die sogenannte Kristallnacht, also an die Nacht vom 9. auf den 10. November.
Auf einmal war er verschwunden. Einer der besten Leute, die für jeden Menschen Verständnis hatten, die jeden armen Menschen anschrieben. Und die, die die meisten Schulden gehabt haben da, die haben dem seinen Laden da kaputt gehauen und ausgeräumt, verbrannt, was da noch übrig war, was sie nicht gebrauchen konnten. Das sah böse aus hier.
Auf einmal war Emil Vilner verschwunden, sagt er, festgenommen und ins KZ gebracht. Davon haben wir ja schon berichtet. Aber ja, wie dünn doch die Decke der Zivilisation ist, ist echt beängstigend.
Diese Berichte sind wichtige Zeugnisse, nicht nur für Seelze, denn so oder so ähnlich war es überall im Deutschen Reich in den 1930er Jahren.
Der von mir sehr verehrte Schriftsteller Erich Kästner hat am Ende seiner Rede zur Bücherverbrennung Folgendes gesagt, hier in einer Aufnahme von 1958.
Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat.
Damit sind wir am Ende dieser Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, auch wenn es ein bisschen schwer war, sich damit zu beschäftigen, sie hat euch gefallen.
Das hoffe ich auch. Ja, und in der nächsten Folge geht es nochmal um Ilse Grünewald.
Das wird bisher die längste Staffel dieses Podcastes über einen Zeitzeugen, eine Zeitzeugin.
Ne? Ja, das muss einfach sein.
Wir werden erzählen, wie eine Frau aus dem Nachbarort von Seelze bei einer Recherche nach einer Vorfahrin, die nach Argentinien ausgewandert war, auf Ilse Grünewald gestoßen ist.
Ein echt krasser Zufall. Und es wird um die Folgen dieses Zufalls gehen und um die Frage, was dieser Zufall am Ende auch mit unserem Projekt, also mit Ein Stück Deutschland zu tun hat.
Ich bin gespannt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid dann hoffentlich wieder dabei und wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Lasst uns bitte ein Feedback da, gerne auch über die Mailadresse sozial@einstückdeutschland.com. Ihr könnt natürlich den Podcast auch immer bewerten bei Spotify, bei Apple Music und so weiter. Das hilft uns, dass andere Leute, die sich für diese Thematik interessieren, den Podcast auch finden.
Eine Sache noch. Ich möchte euch noch einen Podcast empfehlen, einen ergänzenden Podcast. Und zwar heißt der NS-Klicken von Menschen und Mördern. Eine ARD-Produktion. Es geht um die vielen 10.000 Mitarbeitenden in den vielen, vielen Konzentrationslagern. Tausende, die mit ihrer Arbeit das ganze System am Laufen gehalten haben, SS, aber auch ZivilistInnen. Der Podcast erklärt, warum sie zu Nationalsozialisten und Tätern und Täterinnen wurden und wie ihr Leben nach der Diktatur weiterging. Super spannend und einfach nur wichtig.
Meines Wissens der einzige Podcast, der sich explizit mit den TäterInnen und Tätern beschäftigt. Es geht in der zweiten Staffel zum Beispiel um Irmgard Furchner, damals noch Irmgard Dirksen, deren Prozess vom Landgericht Itzehoe, den hattest du ja vor ein paar Jahren für den NDR beobachtet.
Ja, und das ist eine ganz normale Deutsche, die in der NS-Zeit im KZ Stutthof als Sekretärin des Lagerkommandanten gearbeitet hat und die zuletzt in Quickborn-Heide in Schleswig-Holstein im Altenheim gelebt hat, bis zum Prozess. Völlig unauffällig.
Bevor sie dann 2 Jahre nach dem Prozess mit 99 Jahren gestorben ist. Letztes Jahr, oder?
Ja, im Januar 25 ist sie gestorben. Sie ist sozusagen auf dem letzten Drücker noch verurteilt worden, zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren auf Bewährung, wegen Beihilfe zum Mord in 10.505 Fällen und versuchten Mord in 5 weiteren Fällen, bestätigt durch den Bundesgerichtshof im August 2024.
Den Link zum Podcast packen wir euch auch in die Shownotes.
Aber nicht, dass ihr uns verloren geht, wenn ihr jetzt diese fremden Podcasts hört. Ich würde sagen, der Podcast ist zu unserem einfach eine interessante und wichtige Ergänzung.
Wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, wir sagen es immer wieder, dann macht das. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder direkt auf unserer Internetseite www.einstückdeutschland.com/der-podcast.
Ja, und bitte empfehlt unseren Podcast all denjenigen, die Interesse an den Geschichten unserer Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und an dieser Zeit insgesamt haben könnten.
Und denkt dran, ihr findet uns auch bei Steady. Da könnt ihr den Newsletter abonnieren und Teil der Ein Stück Deutschland Community werden. Uns mit 4, 7 oder 11 Euro im Monat unterstützen. In jedem Fall bleibt uns treu. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund und zuversichtlich und kämpferisch im Sinne der Demokratie. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.